als ob sie geraucht hätte.
Nein.
Ja, jetzt wird alles gut. Vielleicht. Okay, ihr seht schon da hinten Identität Teil 6, Kolosser 3 heute. Ja, vielleicht hat der eine oder andere vielleicht den Kolosserbrief schon mal gelesen. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Brief, der teilweise sehr ähnlich ist dem Galaterbrief. Und von daher wird heute einiges wiederholend sein zu dem, was wir vor 2 Wochen, glaube ich, besprochen haben, als es einmal durch den Galaterbrief ging. Und wenn ihr euch daran erinnert, dann könnt ihr euch vermutlich schon so ein bisschen was denken, was heute kommt. Ich werde mich allerdings hauptsächlich auf einen Teil beschränken, jetzt in den Versen, über die wir reden, die noch was Neues bringen und den Rest einfach nur vorlesen. Würde ich das trotzdem mal empfehlen, also wenn ihr alles gemacht habt, was ich euch gesagt habe, habt ihr schon 2. Korinther 5 gelesen, ihr habt den Galaterbrief gelesen und jetzt heute würde ich euch mal empfehlen, Kolosser 3 wenigstens mal ganz durchzulesen oder vielleicht auch den ganzen Kolosserbrief, weil der ist so kurz, irgendwie das kann man eigentlich ziemlich schnell machen. Und ich werde halt eine relativ große Textpassage vorlesen, aber nur irgendwie auf so ein paar Verse dann nachher am Anfang richtig eingehen. Und werde mich auch dieses Mal bemühen, etwas kürzer zu predigen. Deswegen spreche ich auch schon etwas schneller, so dass wir dann vielleicht auf einer halben Stunde heute mal wieder landen. Ich habe 2 verschiedene Bibelübersetzungen dabei. Am Anfang lese ich aus der Einheitsübersetzung vor und die Verse danach kommen dann aus der neuen Genfer Übersetzung. Und das liegt daran, ich wollte eigentlich alles aus der NGÜ machen, aber das Problem war, dass ich es aus der Einheitsübersetzung auswendig konnte. Und irgendwie glaube ich, dass man verwirrt wird, wenn der Bibelvers aus einer anderen Übersetzung hinten dran ist und ich dann aber aus einer anderen Übersetzung predige, weil ich das im Kopf habe. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal so, dass wir eine Collage haben aus 2 Bibelübersetzungen. Und der eine Vers oder die einen Verse aus der einen kommen und die anderen aus der nächsten. Ich möchte eben noch mal vorher beten, weil das sind so schöne Stellen und es wäre schön, wenn Jesus uns das Herz aufmachen könnte, dass vielleicht schon so beim Lesen des Bibeltextes so etwas in unserem Herz passiert. Oh Jesus, ich danke dir für das, was du in uns gemacht hast, Gott. Ich danke dir für diese Themenreihe über Identität. Ich danke dir, dass was völlig neu geworden ist in uns und dass so dieses Neue, irgendwie unser wiedergeborener Geist davon lebt, das Wort Gottes aufzunehmen. Jesus, danke dafür, dass deine Worte Geist und Wahrheit sind, wie es in Johannes 6 heißt. Ja, und ich bitte dich, dass wir es lernen, aus deinem Wort zu leben. Gott, du sagst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und Gott, so bete ich mir, dass das passiert, dass wir lebendige Worte von dir hören und dass wir auch vielleicht irgendwann gar nicht mehr predigen müssen oder Predigten hören müssen, weil dein Wort mir selber so zu unserem Geist redet und dein Heiliger Geist es so lebendig macht in uns, dass wir gar nicht mehr Auslegungen dafür brauchen, sondern einfach direkt von deinem geschriebenen Wort in der Bibel leben können. Herr, das wäre total toll. Danke, Herr. Amen. Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zu Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das sind die Verse, um die es nachher geht. Und dann fährt Paulus fort, irgendwie uns relativ ähnlich wie im Galater 5. Und er zeigt uns so ein paar Hinweise, woran wir erkennen können, ob wir in dem neuen Leben unterwegs sind, das von Jesus kommt, oder ob wir eigentlich immer noch so leben, wie bevor wir Jesus angenommen haben. Damit man sich nicht selber betrügen kann und sagen kann, hey, ich lebe irgendwie eigentlich total komisch, aber es ist die Führung Gottes. Deswegen macht Paulus das irgendwie ganz klar. Und er fängt mit dem Negativen an und sagt, was keinen Platz mehr hat, wenn wir mit Jesus leben. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt früher euch so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Heißt also, jetzt ist unser Leben nicht mehr davon bestimmt. Jetzt gehören wir zu Jesus. Gott hat etwas Neues gemacht in uns. Und unser Leben ist nicht mehr von diesen Dingen bestimmt. Und wir müssen auch jetzt nicht mehr uns Sorgen machen, dass Gottes Zorn über uns ausbricht. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt euch nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freie Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Und dann fährt Paulus fort und sagt, was nicht zu diesem neuen Leben gehört. Und er sagt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Also allein darüber könnte man schon predigen, das sind so heftige Sachen. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Gott kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Alle Glieder eures Leibes, als Glieder eines Leibes, seid ihr dazu berufen, miteinander in Frieden zu leben, und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch sich in ihrem ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Also jetzt habt ihr ein bisschen Zusammenhang bekommen, und das eine, was Paulus hier beschreibt, das nennt er dann im Galaterbrief die Früchte des die Frucht des Geistes, ne, das sind diese positiven Dinge, und dann gibt's die negativen Dinge. Im Galaterbrief heißt das die Werke des Fleisches. Beide Listen sind nicht so hundertprozentig übereinstimmend, also Paulus hat nicht den Anspruch erhoben, da jetzt eine vollständige Liste zu machen, sondern uns einfach ein Gefühl dafür zu geben, welche Dinge es sind, die Gott in uns hervorbringt, und welche Dinge es nicht sind, die Gott in uns hervorbringt. Und der Gedanke, der dem allen zugrunde liegt, ist eigentlich immer der gleiche, irgendwie überall in den Paulusbriefen, nämlich du kannst Christ sein und dich trotzdem nicht christlich verhalten. Es kann sein, dass Jesus in dir lebt und dass du trotzdem dich ganz anders verhältst und gar nichts wie von diesen positiven Dingen in deinem Leben hast, weil du vielmehr dich um andere Sachen drehst und immer noch einen negativen Charakter hast, und Gott will das verändern. Das Ziel, irgendwie, das Gott hat, ist, irgendwie etwas in dir hineinzulegen und von da aus dich ganz zu verändern. Was Jesus macht in uns, ist ungefähr das Gleiche wie einen Boden zu säubern. Wenn man so einen radioaktiv verseuchten Boden hat, dann kommt da nichts Vernünftiges bei raus. Wenn da richtig irgendwie der Boden krank ist, dann kannst du da Samen draufstreuen, wie du willst, und da kommt keine große, schöne Eiche raus, sondern alles, was da rauskommt, irgendwie hat zwei Köpfe und sieht total krüppelig aus, und es wird einfach nicht funktionieren. Und was Jesus macht, ist, wenn wir diesen alten Herzensboden aus uns rausnehmen und uns einen neuen Boden geben. Das ist diese neue Identität, die wir in ihm haben. Und jetzt haben wir auf einmal das Potenzial, Sachen einzusäen, irgendwie gute Sachen zu tun. Und es kommt etwas Jesusmäßiges dabei heraus. Und wir verändern uns, und man kann irgendwann Jesus an uns erkennen. Und das ist etwas so Tolles eigentlich. Das ist so ein Geschenk, dass Gott irgendwie unseren Boden reinigt und verändert und dass nachher irgendwie dann unser Charakter sich ändert, dass das Leben nachkommt und dass man irgendwann irgendwie uns sieht und vielleicht nicht mehr in erster Linie Ferry sieht, sondern Jesus in Ferry, ist etwas total Tolles. Und ich kann mir eigentlich nichts Erstrebenswerteres vorstellen, als wenn das irgendwie so richtig durchbricht. Das ist einfach total herrlich und toll. Wie gesagt, mir geht's hauptsächlich um die ersten beiden Verse, um die ersten vier Verse. Und deswegen lese ich die jetzt nochmal vor und gehe dann drauf ein. Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also was Paulus sagt ist, hey, wenn wir mit Christus leben, wenn wir ein neues Leben bekommen haben, ist eigentlich das Logischste, was danach kommen muss, dass man sich weniger mit dieser Welt beschäftigt und immer mehr mit dem beschäftigt, was droben ist. Dass wir immer mehr irgendwie auf das sinnen, was von Gott herkommt. Dass wir uns immer mehr mit dem beschäftigen, was Gott in uns gemacht hat. Dass wir uns immer mehr mit dem beschäftigen, was Gott noch tun will. Und dass einfach Gott das Zentrum unseres Lebens wird und nicht diese Welt. Und es ist total anders, als man normalerweise als Mensch lebt. Wenn du als Mensch keinen Gott hast, dann heißt das, alles, was du hast, sind diese 80 Jahre hier auf der Erde und du musst alles da rausholen, was irgendwie möglich ist. Du beschäftigst dich am besten nicht mit irgendetwas, was keinen Gewinn bringt, sondern du holst alles aus diesem Leben heraus, was irgendwie geht. Du tust alles irgendwie da hinein, weil du weißt, irgendwann kommt der Moment, wo Schluss ist und dann war es das auch. Und was Paulus sagt, ist, wie die Perspektive muss sich eigentlich ändern, wenn wir einen Erretter haben. Denn auf einmal ist diese Welt nicht mehr alles und du kannst sagen, ach ja, was sind diese 70, 80 Jahre? Es kommt ja irgendwie viel mehr darauf an, ich werde eine Ewigkeit im Himmel verbringen, Jesus ist bei mir und ich kann auf das Ewige säen, ich kann jetzt schon hier irgendwie ein Stück Himmel auf Erden erleben und ich muss gar nicht alles aus dieser Welt hier herausholen, ich muss nicht weltlich sein, ich muss nicht irgendwie allen möglichen Sachen hinterherlaufen, sondern ich kann in Christus volle Genüge haben und das ist eigentlich das, worauf es im Leben ankommt. Und im Grunde steht hier ein ganz simples Prinzip drin, nämlich wenn wir Jesus kennenlernen wollen oder wenn wir Jesus-mäßig leben wollen, dann müssen wir uns um ihn drehen. Das, womit du dich beschäftigst, das wird dich prägen. Das, worum du drehst, das wird einen Einfluss darauf haben, wie dein Leben aussieht. Und das Komische ist, dass man das eigentlich vom Kopf her weiß, aber dass wir es gerade im geistlichen Bereich oft gar nicht so richtig anwenden können. Im Grunde ist das ein Prinzip, das zwar aus dem Geistlichen kommt, aber man kann es auf jeden Bereich des menschlichen Lebens auch anwenden. Das ist nämlich genau das Gleiche. Du kannst dich nicht mit einer Sache beschäftigen und erwarten, dass du die andere kannst. Wenn du jeden Tag 2 Stunden Klavier spielst, dann heißt das nicht, dass du ein guter Fußballspieler wirst, um das mal ganz platt auszudrücken. Und die Leute, die Karriere machen, das sind die, die länger auf der Arbeit bleiben, die sich mit ihrem Job auseinandersetzen, die noch irgendwelche Umschulungen nebenher machen oder sich weiterbilden und nicht die Leute, die nach 8 Stunden den Löffel abgeben oder den Bleistift fallen lassen und dann irgendwie nach Hause gehen und froh sind, dass sie jetzt irgendwie da raus sind und sich um ihre Hobbys drehen können. Und im geistlichen Bereich ist es genau das Gleiche. Du kannst eigentlich nicht denken, dass dein Charakter Jesus-mäßig wird und dass man wie Jesus mehr an dir erkennt und dass du mehr in Gottes Segen bist und gleichzeitig dich um alle möglichen anderen Sachen drehen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann hat das einen totalen Einfluss auf das Leben. Denn auf einmal macht man Dinge nicht mehr aus einer religiösen Pflicht heraus, sondern man versteht, warum man sie eigentlich machen soll. Und ich kenne so viele Christen, also die sagen, ich lese so wenig Bibel und mir tut das total leid. Irgendwie, ich finde das voll doof, irgendwie, ich weiß, ich sollte mehr Bibel lesen, aber ich kriege das einfach nicht hin. Und wenn man dann mal nachfragt, so, warum solltest du denn mehr Bibel lesen, dann kommt meistens entweder, weil der Pastor das gesagt hat oder weil ich das so gelernt habe, es gehört zum Christsein dazu, mehr Bibel zu lesen. Und ganz ehrlich, ich glaube, mit dieser Motivation wird es kein Mensch schaffen, wirklich viel Bibel zu lesen, weil das nämlich einfach ein total schlechter Nährboden irgendwie dafür ist. Und wenn man erstmal verstanden hat, dass Bibellesen etwas damit zu tun hat, dass man Jesus kennenlernt und dass der Charakter sich ändert, dass man Sünden unter die Füße kriegt und dass man einfach weiterkommt im Glauben und Leben, dann ergibt es auf einmal einen Sinn, dass man es macht, und es rutscht in der Prioritätenliste nach oben. Und wenn du dann vor der Wahl stehst, ob du irgendwie lieber CSI Miami guckst oder Hiob liest, dann wirst du vielleicht irgendwann mal aus tiefer Überzeugung sagen, ach, CSI Miami bringt mich nicht weiter, aber Hiob kann mich wirklich im Glauben weiterbringen, dann ist es das lebendige Wort Gottes und ich kann das in mich aufnehmen und es wird etwas passieren, wenn ich mich damit beschäftige. Ich werde Gott weiter kennenlernen und ich werde in diese Sachen hineinwachsen. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann gesagt, wie das Disziplin irgendwie eigentlich so die niedrigste Stufe der Nachfolge überhaupt ist. Und deswegen habe ich über Jahre hinweg eigentlich mich nicht bemüht, Disziplin zu predigen und habe es bloß hin und wieder mal gemacht. Denn Disziplin heißt eigentlich nur, ich mache etwas, worauf ich keinen Bock habe, aber ich weiß, dass es gut ist. Und das ist besser, als es nicht zu machen. Also wirklich, es ist besser, aus einer schlechten Motivation das Richtige zu machen, als aus einer guten Motivation gar nichts mehr oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken muss. Aber es ist viel besser zu verstehen, warum man die Dinge macht. Und dann hat man auf einmal richtig Gefallen dran und will es gerne tun. Und das ist so der erste Punkt eigentlich, ne? Irgendwie Paulus macht das total deutlich. Und wenn wir dieses geistliche Prinzip mal verstanden haben und wenn wir wissen, dass es unserem Ziel uns näher bringt, zu beten, Bibel zu lesen, Zeit mit Jesus zu verbringen, in Gottesdienste zu gehen, mit uns beten zu lassen, das zu tun, was Gott uns sagt, dann fällt es auf einmal viel, viel leichter, auch irgendwie etwas zu machen, worauf man vielleicht gerade keinen Bock hat, und so ein bisschen was an Disziplin zu haben, weil man einen Sinn dahinter erkennt. Und das ist eigentlich eine total wichtige Sache. Ich weiß nicht, wie man das in Köpfe reinkriegt, irgendwie vielleicht muss man dafür beten, irgendwie mehr, aber bei mir hat es halt wirklich irgendwann einen Klick gemacht und ich habe gemerkt, ich mache das nicht aus frommer Pflichterfüllung, sondern ich mache das, weil Jesus mir begegnet und deswegen ist es etwas total Tolles, das zu tun. Und dann geht Paulus weiter und es ist eine Stelle, die mich total anspricht, nämlich: Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und mein Problem jetzt, das zu predigen, und da habe ich heute noch einiges drüber gebetet, ist, dass es eigentlich ein total mystisches Thema ist. Und es gibt so ein paar Themen, die kann man nicht wirklich intellektuell angehen, weil das total überintellektuell ist und weil manchmal so Wahrheiten in Gottes Wort sind, die kann man mit dem Verstand nicht ergreifen, die kannst du wirklich nur mit dem Herzen kriegen. Und als Prediger fühlt sich das total bescheuert an, weil du über irgendetwas reden musst, worüber du eigentlich gar nicht reden kannst. Und du kannst maximal hoffen, dass Gott vielleicht das Seine dazu tut und dass irgendetwas Klick macht und dass die Menschen, die zuhören, das verstehen, was man nicht sagt, weil man es nicht sagen kann. Und ich hoffe genau irgendwie, dass das jetzt passiert. Ich habe ein paar Bibelkommentare dazu gelesen und geguckt, was denn andere dazu sagen und was es ihnen bedeutet, irgendwie, dass wir mit Christus verborgen sind in Gott. Und ich habe komischerweise nichts Substanzielles gefunden. Alle haben irgendwie darüber gesprochen, was es im Griechischen heißt irgendwie, und haben so ein paar Illustrationen dafür gefunden. Aber es war irgendwie keiner dabei, irgendwie, der für mein Empfinden da wirklich in Tiefe gegangen ist, obwohl das eine total tiefe Bibelstelle ist. Und ich glaube, es heißt drei Sachen, von denen zwei mir ganz wichtig sind. Das erste ist, wenn unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, ja, dann kommt niemand an unser Leben. Das Leben, was uns ausmacht, dieses Auferstehungsleben, das, was wir durch Jesus haben, das ist so tief in uns drin. Es ist mit Christus verborgen in Gott. Da kommt keiner dran. Das kann man nicht sehen, das kann man von außen nicht erkennen. Aber das, was uns ausmacht, ist so tief in uns verwahrt und ist so gut geschützt, dass egal was kommen mag, nichts von außen das kaputt machen kann. Und Menschen können dich unter Druck setzen und sie können dich foltern und deine Arme abhacken und sie können dich totschießen, aber nichts von dem, was sie machen können, kann an dieses Leben dran, weil es so tief in dir drin ist, dass es selbst den Tod deines Körpers überleben wird. Und auch wenn alle deine biochemischen Prozesse zum Erliegen kommen und Würmer anfangen, dich aufzuessen in deinem kühlen, feuchten Grab, wird doch irgendwie dieses Leben, was du durch Jesus hast, überdauern. Selbst wenn irgendwas mit deinem Kopf passiert und du kriegst einen Schlaganfall und wachst auf und kannst dich an nichts mehr erinnern und bestimmte Regionen in deinem Gehirn sind einfach total Fratze und du weißt noch nicht mal mehr, dass du Christ bist und weißt gar nichts mehr eigentlich und hast keine Kontrolle mehr über dein Denken und über deinen Körper, ist doch irgendwie dieses Leben davon absolut unbeschadet, weil es so tief in dir drin ist, wie das selbst deine Hirnprozesse das nicht kaputt machen können, weil es einfach etwas Göttliches ist, ein göttlicher Wesenskern, an den keiner drankommt. Selbst wenn der Teufel persönlich kommt und sagt, ich nehme dir das Leben weg, kannst du sagen, ach Quatsch, kannst du gar nicht machen, du musst an Gott vorbei und da kommt keiner vorbei. Und deswegen sagt Paulus im Römer 8, dass er gewiss ist, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, weder Hohes noch Tiefes, noch Breites noch Weites, noch Mächte noch Gewalten, noch Gegenwart, noch Zukunft, noch irgendetwas können uns von dieser Liebe Gottes trennen, weil es einfach etwas ist, was Gott in uns gemacht hat und was deswegen keiner kaputt machen kann, was absolut unzerstörbar ist. Jesus selber drückt das so aus, wie Johannes 10, irgendwo in den 20ern ist das, dass er sagt, niemand kann euch aus meiner Hand rauben. Also egal, wie was kommt, irgendwie, es ist etwas in dir drin, was keiner nehmen kann. Ich glaube schon, dass man es selber wieder loswerden kann, genau wie man sich bekehren kann und dadurch göttliches Leben kriegt, kann man sicherlich auch Gott den Rücken wenden und sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wenn man es ernst meint und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Gott einen beim Wort nimmt. Aber es wird nicht möglich sein, dass irgendjemand von außen kommt und dir dieses Leben wegnimmt, sondern das ist total sicher. Und es ist eine Sache, die zumindest mich irgendwie extrem beruhigt, irgendwie, weil ich weiß, ich muss gar nicht selber irgendwie auf mein göttliches Leben aufpassen. Ich muss nicht selber irgendwie versuchen, wie die Flamme in mir am Leben zu halten oder irgendetwas, sondern ich weiß, wie Gott selber macht das. Und es ist, das neue Leben in mir hält mich lebendig und ich muss nicht irgendwie das Leben in mir lebendig halten. Totaler Unterschied. Und das Zweite ist nicht weniger tief als das Erste, ist vielleicht sogar noch tiefer. Und es bedeutet, wir können uns nur durch Gott kennen. Wenn das Leben mit Christus verborgen ist in Gott, heißt das, dass man durch Gott muss, um an das Leben dran zu kommen. Und das heißt, du kannst nicht darüber nachdenken und es durch Nachdenken ergründen. Du kannst es nicht erfühlen und du kannst es nicht von irgendjemandem glauben, dass du etwas hast und dass Gott etwas in dir getan hat, bloß weil es jemand gesagt hat, sondern wenn du dich kennenlernen willst, wie du wirklich bist, dann muss es durch Gott hindurch und dann brauchst du eine Offenbarung Gottes. Dann muss Gott dir zeigen, was er in dir gemacht hat und auf irgendeinem anderen Wege wird es nicht funktionieren. Und das ist der Teil, der Christsein interessant macht. Weil wir ständig in einer Spannung leben zwischen dem, was wir im Kopf haben und dem, was wir im Herzen haben. Ich habe vor ein paar Jahren viel von einem amerikanischen Autor gelesen, E.W. Kenyon heißt der, ist in Deutschland total unbekannt, in Amerika ein bisschen bekannter, aber glaube ich auch gar nicht mal so sehr. Und der hat am Anfang des 20. Jahrhunderts ganz viel geschrieben über diese neue Identität, also hat sich total da reingebohrt und sich sehr dafür interessiert. Und er hat ganz viel darüber geschrieben, über diesen Unterschied zwischen einer verstandesmäßigen Bejahung, Mental Assent heißt das dann bei ihm im Englischen, und einem Herzensglauben. Und es ist wirklich der größte Unterschied eigentlich, den ich überhaupt kenne, ist, ob man etwas mit seinem Verstand bejahen kann oder ob man es wirklich im Herzen hat und es etwas aus einem macht. Als ich vor vielen Jahren bei Jugend mit einer Mission war, hieß das immer, das ist die längste Reise der Welt, die 30 Zentimeter von hier nach hier. Und das ist tatsächlich wahr. Es macht nichts mit einem, wenn man weiß, dass Gott einen liebt. Aber es macht alles mit dir, wenn du es in deinem Herzen hast und wenn du es ergriffen hast. Und dieser E.W. Kenyon schreibt in einem seiner Bücher, ich konnte leider das Zitat nicht nachweisen, ich habe es nicht mehr wiedergefunden, aber er schreibt in einem seiner Bücher, irgendwie, dass er Jahre gebraucht hat, um zu verstehen, dass er die Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt. Und er hat das gepredigt immer wieder, ne, hat darüber geredet, er war ja auch Pastor irgendwie und er wusste das, er hatte das total im Kopf, aber es hat nicht in seinem Herzen Klick gemacht. Und irgendwann hat er es dann auf einmal verstanden, irgendwann zieht Gott so ein bisschen den Schleier hoch und er kriegt so einen Blick da drauf und weiß, ja, es stimmt. Und es hat sein Leben total verändert. Und es ist so ein Unterschied, ob man etwas in den Gefühlen hat oder ob man etwas im Kopf hat oder ob man es wirklich irgendwie geistig ergriffen hat und es Teil der ganzen Persönlichkeit geworden ist, das ist total abgefahren. Und wenn wir über diese Identität in Christus reden, dann reden wir eigentlich davon, dass der Heilige Geist etwas in uns lebendig macht, was Jesus in uns hineingelegt hat. Haben tun wir das sowieso. Aber ob es etwas mit uns macht, kommt darauf an, ob Gott es in uns lebendig gemacht hat und ob wir ihm die Gelegenheit gegeben haben, es in uns lebendig gemacht zu haben. Und das Problem ist einfach, du kannst es weder durch Gefühle noch durch den Verstand. Und ich glaube, jeder von uns kennt Beispiele für Christen, die etwas mit ihren Gefühlen ergriffen haben und mit ihrem Verstand ergriffen haben. Und jeder von uns weiß auch, wie es sich anfühlt, ob man es mit den Gefühlen oder mit dem Verstand ergriffen hat. Und jeder von uns, der das weiß, weiß auch, dass es nicht tragfähig ist. Manche Leute brauchen ein Gefühl von Gott, damit sie an ihn glauben können. Und wenn du dann im Lobpreis bist, ne, und es ist eine schöne Band da und die spielt deine Lieblingslieder und der Prediger hat so eine schöne Seelenmassagenpredigt und es ist schön warm und alles ist irgendwie total gut, dann weißt du, ach, ich bin von Gott geliebt und es fühlt sich so toll an und du holst ein paar Taschentücher voll und bist total glücklich irgendwie darüber, dass Gott dich so liebt. Und dann passiert es manchmal, man geht nur aus der Tür raus und es fängt an zu regnen und das Auto springt nicht an und auf einmal ist dieser Gedanke wieder da, ach Gott, kann mich überhaupt nicht leiden, wenn er mich wirklich lieben würde, wird es jetzt nicht regnen, das Auto wäre nicht kaputt und alles wäre gut. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man etwas auf seine Gefühle aufbauen kann und es ist nicht tragfähig. Und auf der anderen Seite funktioniert das genauso mit dem Verstand. Also ich bin mehr ein Verstandestyp als so ein Herzenstyp. Also ich erlebe auch viel auf der emotionalen Ebene mit Jesus. Aber das Wichtigste ist eigentlich echt für mich immer der Kopf. Und es gibt so viele Dinge, die ich über Jahre mit dem Kopf verstanden habe. Und ich kann ein Lied davon singen, was Zweifel damit machen kann, was man nur im Kopf hat. Und das Schwierige am Glauben ist ja, ne, dass es gibt immer irgendwie so Sachen, die sind komisch, die kann man mit dem Verstand nicht erklären. Und es kommen immer wieder irgendwie so Fragen auf einen zu, die man nicht beantworten kann. Und wenn man einen Glauben hat, der nur verstandesmäßig ist, ist der Glaube jedes Mal weg. Wenn dir jemand erzählt, dass die Überlieferung der Bibel nicht gesichert ist, dass man Gott gar nicht beweisen kann. Und wenn diese ganzen schwierigen Fragen kommen, kann es jedes Mal passieren, dass der Glaube weg ist. Und ich bin so froh, ne, dass es wenigstens so ein paar Sachen in meinem Leben gibt, wo Gott irgendwie schon gleich am Anfang total Klick gemacht hat und dass ich mich nie wieder verloren. Ich habe beispielsweise nie Heilsgewissheit verloren. Ich habe mit so vielen Christen geredet, ne, die jedes Mal, irgendwie, wenn sie gesündigt haben, wieder dachten, ach Mann, meine Errettung ist weg und Gott mag mich nicht und ich komme vielleicht doch nicht in den Himmel. Und ich habe mich bekehrt, irgendwie ganz untypisch und gegen alles, irgendwie, was man normalerweise Evangelisten beibringt, habe ich mich einfach bekehrt, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Ich habe eine Offenbarung darüber gehabt, irgendwie, dass ich auf der falschen Seite stehe und wenn ich jetzt sterbe, dann wird meine Ewigkeit nicht gut aussehen und ich habe mich aus dieser Angst heraus bekehrt. Und sofort irgendwie, als ich Amen gesagt habe, hat Jesus mir seinen Frieden gegeben und ich habe nie wieder in Frage gestellt, ob ich errettet bin. Ich habe Angst vor Sünde gehabt, ganz klar, irgendwie, ich habe Angst gehabt vor den Konsequenzen, wenn ich irgendwas falsch mache und so, aber ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott mich nicht mehr mag, wenn ich irgendetwas falsch mache, dass ich meine Errettung verspiele, meine Ewigkeit aufs Spiel setze oder sonst was, weil ich immer wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich errettet bin und ein Kind Gottes bin. Und das ist genau irgendwie das, was ich meine. Wenn das nicht da ist, ne, wenn dieser Klickmoment nicht da ist, dann wird es immer irgendwie etwas Äußeres geben, was uns den Glauben kaputt macht, was uns unsere Gefühle kaputt macht und was letzten Endes dann dazu führt, dass wir an Christus zweifeln. Aber wenn Gott es in unserem Herzen verankert hat, ist es total anders. Und deswegen ist das Beste, was wir tun können für unseren Glauben, das Effektivste, dass wir uns nichts vormachen, sondern dass wir ganz ernsthaft ins Gebet gehen und Jesus sagen, hey, ich weiß, dass du mich liebst, aber ich glaube es eigentlich nicht. Oder ich weiß, dass du einen Auftrag für mich hast und dass ich Sünde überwinden kann, aber ich glaube es eigentlich nicht. Und dass wir dann ganz ehrlich irgendwie mit ihm reden und ins Wort gehen und darüber lesen und meditieren und Gott einfach die Möglichkeit zu geben, diese Sachen in uns zu ändern. Und ehrlich, so manche Sachen, irgendwie, wo ich jetzt fest drin stehe, habe ich Jahre für gebraucht, um da reinzukommen. Da habe ich über Jahre gebetet und meditiert und sogar einmal 2 Tage gefastet, damit ich irgendwie mal da reinkomme. Und irgendwann hat es Klick gemacht und der ganze Samen ist aufgegangen, den ich über Jahre gesät habe. Und es ist Veränderung gekommen und es ist wirklich tiefgreifend geworden. Und deswegen lass uns nicht irgendwie darauf vertrauen, was unser Verstand sagt, lass uns nicht irgendwie auf unsere Gefühle verlassen, sondern lass uns lieber dafür beten, dass Gott diesen Moment der Erkenntnis gibt, weil es das ist, was uns wirklich verändert. Und dann der dritte Punkt, der ist jetzt wieder ganz einfach und für den Verstand. Wir werden irgendwann mit Christus offenbar. Die Neue Genfer Übersetzung interpretiert da so ein bisschen, das ist da schon wieder fast mehr Bibelkommentar als Bibelübersetzung. Und es heißt da, dass unser Leben den Blicken der Menschen verborgen ist. Das heißt, man sieht unser inneres geistliches Leben nicht, aber es kommt irgendwann die Zeit, wo Christus offenbar wird und alle Welt ihn bekennen wird und jedes Knie sich vor ihm beugt und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Und man kann nicht mehr darüber diskutieren, ob Jesus Gott ist oder nicht, sondern es ist für alle Menschen total klar ersichtlich. Und an diesem Moment wird auch jeder sehen, was in uns ist. Und vielleicht wird sogar mancher von uns zum ersten Mal in seinem Leben sehen, was Christus eigentlich schon für ihn bereitgehalten hat und was in ihm schon längst drin gewesen ist, womit er sich aber nie besonders beschäftigt hat. Und in diesem Moment wird alles offenbar sein. Wie alle Menschen wissen, hey, Jesus ist das und er ist Gottes Sohn und die Ewigkeit und er kommt als Richter und alles wird total klar sein. Und es wird auch irgendwie klar sein, wer zu Jesus gehört, was er in uns gemacht hat und alles wird offenbar sein. Und das Schöne daran ist, wir müssen ja gar nicht auf diesen Moment warten, bis Jesus offenbar wird, sondern wir können jetzt schon ihn erleben, wir können jetzt schon mindestens einen Einblick da rein kriegen, wer er ist. Und wir brauchen nicht auf den Moment zu warten, wo auch irgendwie der ungläubigste Mensch es sehen wird. Und wir können auch jetzt schon etwas von dem mitkriegen, wie wir eigentlich wirklich geistig sind. Und müssen uns nicht mehr nur nach dem Fleisch behandeln, auch das hatten wir im 2. Korinther 5, sondern wir können uns geistig sehen, wir können durch Gott Erkenntnis darüber haben, wer wir wirklich sind und müssen nicht auf diesen Moment warten. Ich bin am Ende damit, würde aber gerne irgendwie nochmal dafür beten, weil wie gesagt, es waren mindestens jetzt zwei Punkte bei, irgendwie, die irgendwie über den Verstand gehen und über das Gefühl hinausgehen und möchte irgendwie gerne nochmal beten, dass Jesus das vielleicht lebendig macht, wie auf eine Weise, die ich nicht machen kann. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gelassen hast, als du gegangen bist. Jesus, danke, dass du uns nicht ein Buch dagelassen hast, das wir nicht verstehen können, sondern uns einen Geist da gelassen hast, um dein Buch zu verstehen und es uns lebendig zu machen. Gott, du sagst, dass der Heilige Geist kommt, um uns zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Gott, und ich bete, dass du uns jetzt überführst, wie von Gerechtigkeit, dass du uns das zeigst, was du in uns gemacht hast, Herr. Gott, dass du uns dieses Werk in dir zeigst, was du in uns vollbracht hast. Gott, und dass wir uns so kennenlernen, wie du uns siehst. Gott, ich bete, dass wir aufhören, wie dich und dein Reich nach weltlichen Maßstäben zu beurteilen und mit den Augen der Welt auf das Geistliche zu blicken und bete, dass wir es eher umgekehrt machen, dass wir mit deinen Augen durch geistliche Augen uns selber sehen und die Welt sehen und dass du diese Perspektive in uns gerade rückst, Herr. Und ich glaube, es würde wirklich eigentlich heißen, irgendwie vieles in unserem Denken umzudrehen und manches so sehr zu oberst zu kehren, dass es endlich wieder auf den Füßen steht. Und Gott, ich bete, dass du das machst, Herr. Und ich weiß, es ist total nicht mit dem Verstand zu greifen, Herr, aber es ist so vieles im Glauben, was über den Verstand hinausgeht. Und hier so bete ich, dass wir den Frieden bekommen, der über allen Verstand geht, Herr. Gott, so bete ich, dass wir Erkenntnis von dir bekommen und Offenbarung von dir bekommen, die man nicht erklären kann, die man nicht begreifen kann, die aber das Herz ergreifen kann. Gott, und ich bete, dass du jetzt wirklich zu jedem Herzen gehst, das auch nur ein Stück weit offen ist und Samen hineinlegst oder Sachen begießt und es aufwächst und wir immer mehr irgendwie verstehen, wer du bist und auch wer du in uns bist. In Jesu Namen. Amen.